Ich möchte heute, bevor wir so richtig mit der Predigt starten, mit euch in eine kleine Interaktion gehen. Dann habt ihr es hinter euch. Fangen wir gleich am Anfang, dann kommt nicht danach noch irgendwas Komisches. Und zwar, wir kennen das so von den Psalmen auch, da gibt es immer wieder mal so Wechselgesänge zwischen dem Vorsänger und dem Chor. Und jetzt mime ich mal den Vorsänger und ihr den Chor. Das Einzige ist, wenn ich singen dabei, weil es würde nicht gut gehen, wenn ich singe. Deswegen, also bei euch wunderschön, bei mir nicht so. Deswegen machen wir das einfach mit Worten, okay? Aber deswegen nicht mit weniger Begeisterung, darum bitte ich doch. Und zwar geht es darum, dass ich als Vorsänger in die Gemeinde hineinspreche, Gott ist gut. Die Gemeinde antwortet alle Zeit und ich sage, und alle Zeit, Gott ist gut. Kapiert? Ist total einfach, oder? Wir probieren es mal. Gott ist gut.
Alle Zeit.
Und alle Zeit.
Gott ist gut.
Ihr seid so cool. Ihr habt schon so Angst vor mir beim ersten Mal. Ja? Beim ersten Mal gleich richtig, dass es nicht irgendwie noch länger dauert. Ich finde es richtig klasse. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Hast du jemals an dieser Aussage gezweifelt? Ja? Nein? Ja? Nein? Ende ist unterschiedlich, ne? Ich glaube, also ihr habt gemerkt, ja, das war jetzt natürlich, euch da hochholen und dann so ein Downer hinterher. Das ist schon gemein, irgendwie das zu machen, aber es soll uns einführen in die Wichtigkeit dieses Themas. Heute wird es keine Predigt sein, wo ich viel Jokes mache, wo wir uns gut amüsieren, wo wir unbedingt vielleicht mit einem ganz tollen Gefühl nach Hause gehen, sondern es wird uns zum Nachdenken bringen. Und es sind Fragen, denen wir uns stellen und ich möchte auch da, muss ich gleich am Anfang sagen, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort. Ich habe nicht auf jede Frage eine befriedigende Antwort. Ich habe nicht auf jede Frage die Antwort, die du in dem Moment vielleicht hören möchtest. Wir denken ja manchmal als Christen, Zweifel darf man nicht. Zweifel ist böse und dann hat man so im Hinterkopf die Situation, als Petrus Jesus gefragt hat, ob er mit ihm aufs Wasser gehen darf und er ging aufs Wasser und dann sinkt er und dann zieht Jesus ihn raus und dann sitzt er da im Boot und dann wird er so gab es manche Predigten, ja, dann wird er irgendwie so von Jesus zusammengefaltet. Oh, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und dann hat sie so in uns eingebrannt, Zweifel ist böse, wir dürfen nicht zweifeln. Wenn wir irgendwann mal zweifeln sollten, dann müssen wir sofort danach Buße tun. Und dann schon an der Güte Gottes zu zweifeln. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ob es vielleicht manche von euch so geht wie mir. Vielleicht haben manche von euch auch schon mal einen ganz kleinen Zweifel an Gottes Güte gehabt, wenn irgendwas passiert ist, das einfach nicht fair ist. Wenn irgendwas passiert ist und man sagt, das ist nicht richtig. Hast du dann vielleicht auch mal zumindest diesen Gedanken gehabt, oh Gott, du fühlst dich gerade so weit weg an. Vielleicht ist das passiert, als du eine Arbeitsstelle verloren hast oder als sich deine Eltern scheiden ließen. Vielleicht war es, als sich dein Ehepartner betrogen und verlassen hat. Vielleicht war es, als ein geliebter Mensch gestorben ist. Es war vielleicht, als du für dich die Frage gestellt hast, Gott, warum nimmst du diesen Schmerz nicht weg? Oder warum kämpfe ich andauernd mit dieser Depression? Oder Gott, warum nimmst du nicht diese Versuchung von mir? Ich will das nicht. Vielleicht sind es auch nur so ganz alltägliche Momente, wo du unterwegs bist und wo du sagst, Mensch, Gott, ich will doch eigentlich nur das Richtige tun. Ich gehe in die Gemeinde, ich versuche zu beten, ich spende Geld. Ich will doch nur das Richtige tun, ich will Menschen helfen, ich will selbst ein guter Mensch sein. Aber ich bin einfach nicht glücklich. Ich hatte immer gedacht, an diesem Punkt in meinem Leben mit dir, da wäre ich so viel glücklicher. Oder wenn es nicht um das Persönliche geht, dann haben wir ja doch im Moment, wenn wir in die Welt um uns herum schauen, eigentlich allen Grund, an der Güte Gottes zu zweifeln. Vielleicht fragst du dich, Gott, wo bist du, wenn Bomben auf Mariupol fallen? Gott, wo bist du, wenn Kinder verhungern? Gott, warum ist so viel Leid auf dieser Welt? Warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Wenn du jemals an der Güte Gottes, vielleicht auch nur ganz leise in deinem Herzen gezweifelt hast, dann ist die heutige Predigt für dich. Und zwar starten wir mit einer kurzen Serie, die den Titel trägt, Warum? Und heute wollen wir der Frage nachgehen, warum lässt Gott das zu? Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen hier am Werk bist. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du in den Herzen von Menschen arbeitest, die vielleicht gerade durch Dinge hindurchgehen in ihrem Leben, die sie nicht verstehen. Die durch Dinge in ihrem Leben hindurchgehen, wo sie auch ins Zweifeln kommen, ob du wirklich immer gut bist. Ich bete, Herr, dass du mit ihnen bist in ihren Kämpfen, dass du mit ihnen bist in ihrem Leiden und dass du ihnen heute Morgen begegnest. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Ja, warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die, glaube ich, fast so alt ist wie die ganze Menschheit. Und ich möchte uns hineinnehmen in die Gedanken eines griechischen Philosophen. Griechische Philosophie ist jetzt nicht immer so ganz im gleichen Einklang wie der christliche Glaube, aber es sind doch Fragen, die deutlich machen, welche Fragen sich auch die Menschen stellen. Und zwar beschäftigen wir uns mit Epikur. Epikur lebte 300 vor Christus und er kam zu zwei Aussagen. Die erste Aussage war, wenn Gott Übel verhindern will und es nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Also wenn Gott das Leid und das Übel und das Schlechte verhindern will, aber es nicht kann, dann ist er zweifelsohne nicht allmächtig. Dann fehlt es ihm an der Kraft und der Macht, das zu tun. Und wer will schon einen schwachen Gott? Einen schwachen Gott braucht keiner. Die zweite Aussage, die Epikur trifft, ist die, wenn Gott Übel verhindern kann und es nicht tut, dann ist er nicht gütig. Und er sagt, was auf Gott auch nicht zutrifft. Also wenn er was tun kann, oder ich will es noch deutlicher machen durch den Konjunktiv, wenn er was tun könnte, es aber nicht tut, warum sollten wir dann an einen guten Gott glauben? Und das führt zu einer Frage, die Epikur stellt. Wenn Gott Übel verhindern will und es auch tun kann, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Im Grunde genommen eine schöne Herleitung, eine philosophische Herleitung für die gleiche Frage, die ich uns am Anfang gestellt habe. Warum lässt Gott das zu? Und wenn wir heute in die Bibel schauen, dann wirst du feststellen, dass das Übel und Leid in deinem persönlichen Leben und auch das Übel und Leid auf dieser Welt nicht im Widerspruch zur Bibel stehen. Im Gegenteil, Übel und Leid stehen sogar im Zentrum der biblischen Geschichte. Und mit dieser Predigt versuche ich, ein Ziel zu erreichen. Ich möchte versuchen, dir durch die Bibel einen Gedanken deutlich zu machen. Der christliche Glaube, und was ich damit meine, das ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Auch nicht die Zugehörigkeit zu einer Freikirche, sondern ich meine einen persönlichen, lebendigen Glauben in deinem Herzen. Dieser christliche Glaube, er soll dir dabei helfen, dem Übel und dem Leid, das wir erfahren, einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Und du sollst erkennen, dass dir der Glaube eine Lösung dafür anbietet. Der christliche Glaube, Jesus nachfolgen, ergibt dem Übel und Leid, das wir erfahren, einen Sinn, eine Bedeutung und bietet eine Lösung dafür an. Am Anfang, zum Einstieg, möchte ich uns kurz drei und dann mit dem vierten ein bisschen ausführlicher vier Menschen vorstellen aus der Bibel, wo wir sehen, dass in der Bibel, da wird um dieses Thema kein Bogen gemacht. Das ist ja das Einfachste. Das ist ja am galantesten, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass irgendjemand hat dir was versprochen und dann hörst du nichts mehr. Die melden sich einfach nicht mehr. Ja? Oder du hast dich vorgestellt, Vorstellungsgespräch für einen Job, mittlerweile kriegst du ja kaum noch eine Absage, du hast einfach gar nichts mehr. Das ist am einfachsten, gar nichts, einfach einen Bogen drumherum machen. Und so könnte man meinen, die Bibel würde dann auch um das Thema Leid, oh, das passt nicht so in unser Konzept, machen wir einen Bogen drum. Aber wir sehen schon im Alten Testament einen Propheten namens Jeremia. Jeremia, den weinenden Propheten. Jeremia, der ist ständig am Schreien und Klagen vor Gott. Der hat nicht nur sein prophetisches Buch geschrieben, das voller Klagen ist, der hat noch ein Buch geschrieben, das trägt den schönen Titel Die Klagelieder. Ja, richtig auferbauend. Also wenn du mal in der Depri-Phase bist und denkst, okay, ich möchte die Spirale noch ein bisschen tiefer gehen, dann lies mal die Klagelieder Jeremias. Und was wir darin erkennen können, ist, die Klage hat ihren Platz. Es hat seinen Platz, zu Gott zu gehen, auch mit den Dingen, die wir nicht verstehen. Es hat seinen Platz, auch im Leben des Christen, Gott zu sagen, warum? Wir dürfen das. Und dazu möchte ich uns ermutigen heute Morgen, dass wir nicht denken, und das ist gerade so in unseren pfingstlich-charismatisch-freikirchlichen Kreisen so eine Krankheit. Wir denken manchmal, wir müssen ständig so 10 cm über dem Boden schweben und so ein Grinsen haben, als könnten wir im Kreis grinsen und den ganzen Tag Lobpreislieder singen und sagen, wie gut Gott ist. Das müssen wir nicht, wenn wir gerade was anderes erleben. Wir müssen doch nicht selber uns was vormachen. Und deswegen ist manchmal auch diese Frage so schwierig, wenn wir Leuten begegnen, und geht's dir gut? Kennst du das? Also ich habe mir angewöhnt zu sagen, ja. Ja, alles gut. Alles. Chris weiß es, wenn mich fragt, hey, und alles gut? Dass ich mittlerweile sage, das meiste ist gut. Und es ist ja auch wirklich so. Und wenn ich mich dann wieder einkriege und denke, oh Mann, hey, was könnte noch alles sein? Ey, dann ist ja auch wirklich das meiste gut. Also sind wir doch mal ehrlich. Ja, das ist ja auch wirklich so. Und trotzdem kennen wir manchmal Phasen in unserem Leben, wo es uns nicht danach zumute ist. Ein anderes Beispiel, ein biblisches Beispiel. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Wer war das? Der Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, der war so innig und inbrünstig mit Gott verbunden, sogar ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er schreit zu Gott, hörst du mir überhaupt zu? Du kümmerst dich ja überhaupt nicht. Warum verteidigst du mich nicht, wenn ich angegriffen werde? Mit anderen Worten, warum lässt du das zu? Blättern wir ins Neue Testament. Da gibt es eine Begebenheit. Boah, dann denkt man immer, im Neuen Testament ist alles besser. Kennt ihr das? Also da gibt es eine Stelle, die macht mich immer wieder wütend. Immer wieder macht die mich wütend. Und zwar ist es die Geschichte über das Ende von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war ja jetzt nicht irgendein dahergelaufener Hans Wurst. Das war der Cousin von Jesus, der war der Prophet, er war der Wegbereiter von Jesus. Er hat verkündet, dass er kommen wird. Er hat gesagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu binden. Und dieser Johannes der Täufer, am Ende seines Lebens, da ist er in diesem Kerker von diesem verrückten König. Ich weiß nicht, was euch gerade für Assoziationen im Kopf kommen, wenn ihr das Wort verrückter König hört. Aber er ist im Kerker dieses verrückten Königs und er ist ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und Jesus, sein Cousin, was macht er, um Johannes da rauszuholen? Nix! Er macht gar nichts! Nada! Präzis nix, sagen die Holländer. Überhaupt nichts! Und das finde ich echt verstörend. Ich finde es total verstörend. Ich bin mir echt sicher. Johannes saß da in diesem Kerker und er fragt sich, wo um alles in der Welt bist du, Gott? Warum, Gott, lässt du das zu? Er schickt dann von seinen Jüngern zu Jesus und sie kommen zurück und sie sagen, was alles passiert und er empfindet darin Trost und Stärke. Wir wollen das nicht unterschlagen. Aber es war nicht wirklich eine Lösung auf sein ganz konkretes, praktisches Problem in diesem Kerker. Da war er immer noch. Und das vierte Beispiel, das ich uns geben möchte, das wir uns ein bisschen genauer anschauen, ist ein Prophet namens Asaf. Wer von euch hat schon mal was von Asaf gehört? Manch einer. Asaf war ein Prophet, er hat 12 der 150 Psalmen geschrieben, aber er war nicht nur Prophet und Dichter, er war der Lobpreisleiter im Tempeldienst. Als die Bundeslade, die lange verschollen war, wieder zurückgeführt war, leitete und führte Asaf den Lobpreis an. Er war, also wenn wir uns vorstellen, Asaf wäre heute in der Agape-Gemeinde, dann wäre er der coole Lobpreisleiter. Ich weiß jetzt nicht, an wen du denkst, der vielleicht auch mal zerrissene Jeans anhat und eine Lederjacke und der so die ganze Gemeinde mitnimmt in der Anbetung Gottes. Der Typ, so ein richtig cooler Typ, der war Asaf. Ein richtig cooler Typ. Er war Gott sehr nahe. Und trotzdem sagte er, der Gott nahe war, er, der Lobpreisleiter, im Psalm 73 sagt er in Vers 2, ich bin fast hingefallen. Ja, es geht mir nicht gut. Ich bin am Boden zerstört. Er hat sich beschwert, dass es den schlechten und bösen Menschen so gut ging, dass sie alle Segnungen Gottes bekamen und er nicht. Und dann sagt er weiter in Vers 11 spricht er die Worte von diesen bösen Menschen um ihn herum aus. Und er zitiert sie, wie sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Und ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber wenn ich diesen Psalm lese, dann habe ich das Gefühl, Asaf glaubt es auch. Er glaubt es auch. Ja Gott, was weißt du schon? Wie willst du es wissen? Hast du dich vielleicht selber auch schon mal gefühlt? Hast du dir vielleicht selber schon mal, nicht laut im Hauskreis, aber so leise im eigenen Herzen, die Frage gestellt, Gott, weißt du überhaupt, was hier los ist? Muss ich dir mal ein bisschen Nachhilfe geben? Also jetzt wäre ein guter Moment, dass du eingreifst. Genau jetzt. Eigentlich vor einer halben Stunde, aber spätestens jetzt. Also ich kenne solche Momente in meinem Leben. Und dann sagt er weiter in Vers 12, sieh, das sind die Frevler oder Gottlosen, sagen manche Übersetzungen, immer im Glück häufen sie Reichtum. Denen geht's gut, die haben alles, über die gießt du deinen Segen aus. Und was ist mit mir? Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, ich wusch meine Hände in Unschuld. Und was habe ich davon? Ich war geplagt jeden Tag. Morgen für morgen traf mich Züchtigung. Ist doch echt ein... Da geht man richtig gerne ins Bett. Und man weiß, am nächsten Morgen steht man auf und man kriegt erst mal eins auf die Mütze. Zeiten im Leben gehabt, wo das passiert ist? Ich glaube, man muss kein Tiefenpsychologe sein, um hier in diesem Text die Enttäuschung, den Frust, ja schon fast den Zynismus eines Asaf herauszuhören. Der Lobpreisleiter fragt unverblümt Gott, wo bist du inmitten dieses ungerechten Lebens? Ich mühe mich ab für nichts und wieder nichts und die anderen... Die nie nach dir fragen, denen geht es gut. Das ist einfach nicht fair. Wo bist du? Warum lässt du das zu? Und ich kann uns sagen, es wird heute Morgen ein sehr bruchstückhaftes Ringen mit diesen Fragen. Das wird jetzt nicht sein, das ist unsere Frage, hier sind die drei Bibelstellen, ist die Antwort und wir sind am Schluss wieder alle happy. So funktioniert das Leben nicht. Aber ich möchte mich mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich möchte dich ermutigen, dich auch mit diesen Fragen zu beschäftigen und dich auch auffordern, heute Morgen echt mitzudenken, weil es wird manches Mal vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also, auch dann, wenn es vielleicht nicht unbedingt super tolle, befriedigende Antworten auf all diese Fragen gibt, so wollen wir uns damit beschäftigen und wir glauben und wir wissen aus diesen biblischen Beispielen, dass Gott sehr, sehr gut klarkommt mit deinen und meinen Zweifeln und Fragen. Ich will mal damit anfangen. Eine der häufigsten Fragen, die wir vielleicht auch schon bekommen haben von Menschen, die von Gott gar nichts wissen wollen, ist die Frage Epikurs, nur anders formuliert. Wenn Gott ein guter Gott ist, warum lässt er dann Leiden zu? Wenn Gott ein guter Gott ist, warum lässt er dann Menschen, die absolut nichts falsch gemacht haben, so große Schwierigkeiten durchmachen? Warum passieren schlimme Dinge im Leben von guten Menschen? Und ich will ein bisschen tieferlegend anfangen und ich möchte uns eine Frage nach Liebe schenken, weil ich glaube, dass die Anwesenheit von Schmerz, von Leid, von Bösem in unserem Leben essentiell mit einer anderen Frage zu tun hat. Und die Frage, die ich zum Einstieg stellen möchte, ist die Frage, glaubst du, dass ein Mensch zur Liebe gezwungen werden kann? Also wir kennen ja, bei manchen ist es ganz lange her, manche stecken vielleicht gerade mittendrin, unglücklich verliebt sein. Ja? Man liebt einen Menschen und diese Liebe wird nicht erwidert. Eines der unangenehmsten Gefühle, die ein Mensch haben kann. Nicht schön, aber gibt es einen Weg, wie der verliebt ist, den anderen, der ihn nicht zurückliebt, dazu zwingen kann, ihn zurückzulieben? Gibt es nicht, ja? Hoffnungslos. Und was es bedeutet, wenn wir das auf die Theologie übersetzen und auf unsere Beziehung zu Gott und die Liebe Gottes zu den Menschen, auch Gott liebt den Menschen, aber er zwingt den Menschen nicht, ihn zurückzulieben. Das nennt man in der Theologie das Konzept des freien Willens. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Was bedeutet freier Wille? Schlichtweg die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden. Wenn Liebe eine freie Entscheidung ist, weil wir einen freien Willen haben, dann ist doch auch das Gegenteil zumindest im Bereich des Möglichen. Wenn ein Mensch sich zur Liebe entscheiden kann, dann kann er sich genauso zum Hass entscheiden. Oder er kann sich zur Gleichgültigkeit entscheiden. Also wenn wir uns für das Gute im Leben entscheiden können, Dann können wir uns genauso für das Böse und für das Schlechte entscheiden. Und durch diese Wahlmöglichkeit, die Gott dem Menschen gegeben hat, wird das Leid überhaupt erst möglich. Jetzt könnte man sagen, okay, Gott ist ja allwissend. Wenn Gott allwissend ist und wenn er weiß, dass die Menschen sich gegen ihn entscheiden werden, warum hat er den Menschen dann überhaupt am Anfang einen freien Willen gegeben? Weil Gott auf Beziehung angelegt ist. Weil er keinen Stein schaffen möchte, zu dem er hinrennt und den er in den Arm nimmt. Weil er keinen Roboter möchte, den er programmiert, dass er ihm zurück sagt, ich liebe dich auch. Weil er keine Marionette erschaffen möchte, die so tanzt, wie er an den Fäden zieht, sondern weil er den Menschen mit der Möglichkeit geschaffen hat, sich selbst zu entscheiden, ihn zu lieben. So ist Gott, so ist er angelegt. Er kann nicht anders, als auf die Beziehung aus zu sein. Die Herausforderung ist, damit wir uns überhaupt zur Liebe entscheiden können, müssen wir eben auch die Möglichkeit haben, uns für das Böse zu entscheiden. Und wenn wir uns für das Böse entscheiden, dann wählen wir das, was die Bibel Sünde nennt. Was ist die Folge der Sünde? Das ist lange Abhandlung und ich will sie uns ersparen heute Morgen. Die Sünde führt zu Schmerz und Leid und letzten Endes sagt Paulus zum Tod. Um jetzt die Folgen der Sünde, um Schmerz und Leid und Tod aus der Welt zu schaffen, müsste Gott, Konjunktiv, müsste Gott uns entweder den freien Willen nehmen, weil wenn wir keinen freien Willen mehr haben, dann können wir uns nicht mehr für das Böse entscheiden und dann gibt es auch kein Böses mehr. Also er könnte uns den freien Willen nehmen oder er müsste uns Menschen komplett auslöschen. Könnt ihr mir folgen bisher? Okay, stellen wir diesen Gedanken mal kurz auf die Seite. Gehen wir zu einer anderen Frage. Wenn es keinen Gott gibt, weil im Grunde steht hinter dieser Frage ja der Versuch zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Okay? Also wenn es keinen Gott gibt, was ist dann oder wer entscheidet dann darüber, was gut und was böse ist? Wer macht die Kategorien über gut und böse auf? Die Menschen? Woher wissen die Menschen, was gut und böse ist? Aufgrund ihres Gewissens. Wo kommt das Gewissen her? Das hat Gott in sie hineingelegt. Aber wenn wir jetzt Gott komplett abschaffen wollen, dann haben wir auch kein Gewissen mehr. Woher wissen wir, was gut und böse ist? Kurzes Beispiel. Wer von euch hat einen Bruder oder eine Schwester? Gehen doch ein paar Hände hoch. Wer von euch liebt seinen Bruder oder seine Schwester? Weniger Hände, aber immer noch viele. Wer von euch hat schon mal mit seinem Bruder oder seiner Schwester gestritten? Wieder alle Hände. Genau so sieht's aus. Ich habe eine Schwester, ich habe schon mal von ihr gesprochen in einer Predigt, sie hat sie danach gehört und she was not amused. Wir haben danach telefoniert. Meine Schwester heißt Ute und ich liebe sie und ich würde sie immer verteidigen. Aber natürlich haben wir als Kinder uns auch gegenseitig geärgert und wir haben auch gestritten. Und wisst ihr, was die größte Waffe meiner Schwester war im Kampf gegen mich? Wisst ihr nicht, gell? Ich sag's Mama, ich sag's Mama, ich sag Mama das. Wisst ihr, was meine größte Waffe war im Kampf gegen sie? Ich sag's schneller, Mama, ich sag's schneller, Mama. Ja, also wir hatten, ich weiß nicht, warum nicht Papa, ist bei uns zu Hause genauso. Keine Ahnung, ob das bei euch in der Familie anders ist. Aber Mama ist die unangefochtene Instanz. Wenn es um wahr und falsch, um richtig und falsch, um Recht und Unrecht im Familienkontext geht, ist Mama unangefochtene Instanz. Dieser kleine Vergleich soll uns was zeigen. Wir Menschen sind all diese Geschwister untereinander, die auch ständig im Clinch miteinander sind. Ohne eine übergeordnete Instanz. Und wer außer Gott könnte diese übergeordnete Instanz sein? Wer sagt uns, was richtig und was falsch ist? Ohne Gott fehlt uns jegliche Referenz. Wir brauchen ihn und sein Bewusstsein für Böses und Gutes, für Leid und Schmerz, das er in uns hineingelegt hat. Wenn wir also ehrlich mit dieser ganzen Thematik und mit dieser Frage umgehen, dann ist die Tatsache, dass es Böses und Leid auf dieser Welt gibt, kein Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Unser Bewusstsein für Böses und Leid ist sogar eher ein Beweis für die Existenz Gottes, weil es eine übergeordnete Instanz gibt, die uns ein Bewusstsein für richtig und falsch gibt. Manche Menschen sagen dann, okay, vielleicht ist es so, dass derjenige, der so besonders viel leiden muss, von Gott nicht geliebt ist. oder von Gott weniger geliebt ist. Ja, wir machen das so gerne, unsere Vergleiche und unsere Abstufungen. Ging Asaf ja nicht anders. Ja, der hat ja auch gesagt, dem Gottlosen, dem Frevler, denen geht's gut. Die überschüttest du mit Reichtum, die haben alles, was sie wollen. Und ich, armer Wurm, ja, ich mache hier und tue hier, versuche die Israeliten zum Lobpreis zu animieren. Hannes, du weißt, wie das läuft. Ja, eine ziemlich hoffnungslose Angelegenheit manchmal. Und was kriege ich dafür? Jeden Morgen werde ich gezüchtigt. Also da hat sich nichts geändert. Aber die Frage dahinter ist die, können wir wirklich sagen, wer leiden muss, wird von Gott nicht geliebt? Ist die Abwesenheit oder die Anwesenheit von Leid ein Beweis dafür, dass Gott kein gütiger Gott ist und nicht existiert? Ich will uns wieder mit einem Beispiel da reinhelfen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch schon mal die Schulter ausgekugelt hat. Ich habe es noch nicht. Auch wenn ich es so verheißungsvoll drehe hier vorne. Aber ich habe mir noch nie die Schulter ausgekugelt, aber ich stelle es mir furchtbar vor. Also, keine Ahnung, ich stelle mir das unglaublich schmerzhaft vor, wie dieses Ding da so deslokalisiert neben, also nicht da hängt, wo es hingehört. Wenn das passiert, ich weiß, was ich tun würde. Ich würde zum Orthopäden gehen. Die Mutigen unter euch würden vielleicht zum Chiropraktiker gehen. So mutig bin ich nicht. Ich würde zum Orthopäden gehen, da können sie mir erst eine Spritze geben. Und dann, aber das macht er nicht, habe ich gehört. Der tut dir erstmal weh, also erstmal mehr weh, als es sowieso schon weh tut, aber mit dem Ziel, dass es danach besser wird. Also er fügt dir weitere Schmerzen zu in deinem Leid, damit die Schmerzen danach weniger werden. Wer zu einem Seelsorger oder Therapeuten geht, der wird sich vielleicht manchmal in der Situation finden, wo der Therapeut jemanden an eine traumatische Erfahrung in der Kindheit zurückführt. Warum macht der Therapeut das? Weil er so ein sadistischer Arsch ist? Weil er unbedingt will, dass du nochmal leidest? Nein, er führt dich an diesen Punkt zurück, damit Heilung entstehen kann. Damit es besser werden kann mit dir. Sein Ziel ist, dass es dir besser geht. Wenn du Kinder hast, hast du jemals deinem Kind eine Strafe gegeben? Ich weiß nicht, ob man heute überhaupt noch Kinder bestrafen darf, aber man darf vielleicht sagen, jetzt kriegst du mal 5 Minuten dein Handy nicht. Ja? Ich sag mal was. Hart, ja? Also wenn wir unsere Kinder bestrafen, warum? Warum bestrafst du dein Kind? Weil du es nicht leiden kannst? Weil es dich so genervt hat? Dass du, ich kann ihn nicht mehr sehen, raus hier, weg mit dir. Komm, weg, bleib mit dem Pfeffer, ich will ihn gar nicht mehr sehen. Zieh am besten aus. Du bist mir egal. Natürlich nicht. Wir bestrafen unsere Kinder, weil wir sie lieben. Weil wir das Beste für das Kind wollen. Wir wollen das Kind vorbereiten auf ein Leben in Verantwortung, auf ein Leben ohne Drogen und ohne Gefängnis. Dani, das wollen wir. Dass sie gar nicht erst zu dir müssen. Und diese Beispiele, sie sollen uns einfach nur aufzeigen, dass Schmerz und Leid nicht zurückzuführen sind auf Lieblosigkeit. Manchmal, nicht immer, aber manchmal ist Schmerz sogar ein Beweis für echte Liebe. Das führt uns zur nächsten Frage, die Frage, die ich vorhin auch schon mal so zwischen den Zeilen gestellt habe. Warum passieren guten Menschen schlimme Dinge? Jetzt wartet ihr auf die Antwort, gell? Warum muss jemand, der nichts Falsches getan hat, so einen tragischen Unfall oder so einen Schicksalsschlag erleiden? Diese Frage, die ist schwer zu beantworten. Und sie ist deswegen schwer zu beantworten, weil sie falsch gestellt ist. Und weil alle Menschen, ich eingeschlossen, und ich stülpe dir das jetzt einfach über, du auch eingeschlossen, weil du die Antwort nicht schön findest. Warum passieren guten Menschen schlimme Dinge? Dazu müssen wir verstehen, dass es gemäß der Bibel keine guten Menschen gibt. Es gibt keine guten Menschen. Du sagst vielleicht, aber ich habe doch ein gutes Herz. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne dein Herz nicht, aber ich kenne meins. Das reicht. Mein Herz ist böse. Weil mein Herz mich oft dazu verleitet, böse Dinge zu tun. Ich habe schon viele Menschen verletzt. Ich habe schon Dinge gesagt, die ich besser nicht gesagt hätte. Ich habe Dinge getan, von denen ich wünschte, ich hätte sie nie getan. Ich habe manchmal Gedanken, die mich selbst erschrecken. Wenn du meine Gedanken alle kennen würdest, weißt du, was das Erste ist, was du tun würdest? Du würdest dir sofort eine andere Gemeinde suchen. Sofort. Und wenn du die Gedanken deines Pastors dort kennen würdest, würdest du gar nicht erst hingehen. Warum ist es so? Weil unsere Herzen betrügerisch sind. Und deswegen hat die Bibel natürlich recht. Sie hat recht, wenn sie sagt, jeder Einzelne von uns hat gesündigt. Und wir erreichen Gottes Herrlichkeit, Gottes Standard, Gottes Wesen. Wir können es nicht erreichen in uns selbst. Und diese Wahrheit, wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, es gibt keine guten Menschen auf dieser Welt, dann sehen wir, dass diese ganze Frage überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt nämlich nur einen einzigen Menschen, der je gelebt hat, der wirklich gut war. Amen. Jesus ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der wirklich gut war, der Sohn Gottes. Wenn wir diese Frage stellen, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge, dann können wir zu der Antwort kommen, das ist genau ein einziges Mal passiert. Ehrlich, einmal ist einem wahrhaftig wirklich guten Menschen etwas Böses widerfahren. Und weißt du was? Jesus hat sich sogar noch freiwillig dafür gemeldet. Der Unschuldige, der nie etwas Böses getan, gesagt oder gedacht hat, hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Er ist der Einzige, das gut ist. Und wenn wir jetzt über dem Konzept der Dreieinigkeit nachdenken, dann sagen wir, Gott hat sich selbst hingegeben. Er hat für uns gelitten. Jesus hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen und wurde in Armut auf diese Welt geboren. Er wurde von den Menschen verworfen, die ihm am nächsten standen. Seiner Familie, von seinen Freunden. Er wurde angeklagt. Er wurde gedemütigt, er wurde gefoltert, er wurde gequält, er wurde an ein Kreuz gehängt. Warum? Um deine und meine Sünde zu werden, sagt Paulus. Er wurde für uns zur Sünde. Der Unschuldige, er nahm die Sünde der Welt auf sich und starb für sie, damit uns vergeben werden kann. Er hat es für uns alle getan, für dich und für mich. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott keinen anderen Weg gefunden, damit die Menschheit mit ihm versöhnt werden kann? Warum musste es über diesen furchtbaren Weg gehen, dass sein eigener Sohn am Kreuz für uns sterben musste? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Grund dafür, die Antwort auf diese Frage ist nicht, weil Gott dich nicht liebt. Das Gegenteil ist der Fall. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir uns fragen, warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt er deinen Schmerz, deinen Verlust, deine Depression, deine Angst zu? Warum tut Gott in deiner Situation nicht, was er doch tun könnte? Die Antwort ist, ich weiß nicht, was der Grund in deiner konkreten Situation ist. Aber eins weiß ich. Ich weiß, was nicht der Grund ist. Der Grund ist nicht, dass Gott dich nicht liebt. Der Grund ist nicht, dass du unwürdig für seine Gnade bist. Wir haben es gerade gelesen, wie groß seine Liebe für die ganze Welt ist. Liebe ist für Gott kein Lippenbekenntnis. Er hat gehandelt. Gott liebt dich so sehr, dass er dich in deiner Not, in deinem Elend, in all deinem Leiden so ernst genommen hat, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn den Preis dafür bezahlen zu lassen. Und warum tut er das? Weil Gott weiß, dass etwas Besseres kommen wird. Er hat die ganze Geschichte im Blick. Er hat nicht nur den Ausschnitt im Blick, den wir im Blick haben, wenn wir in der Situation stehen. Ich glaube, viele von uns können sich auch an Situationen erinnern, wo sie fast verzweifelt sind. Und dann kam eine Lösung, die Situation hat sich gelöst. Und sie schauen heute im Rückblick ganz anders auf diese Situation, weil es sich gelöst hat. Aber in dem Moment, als du da drin standest und nicht wusstest, wie es weitergehen kann, da bist du verzweifelt. Und Gott, er hat den Überblick, er hat die Perspektive, wo er weiß, es hört nicht auf mit dem Schmerz, mit dem Leid und dem Elend, in dem du gerade drin stehst. Er weiß, dass es ohne Tod keine Auferstehung gibt. Er weiß, dass es einen Schmerz braucht, um Heilung zu erfahren. Manchmal braucht man einen Verlust, um den Verlust zu überwinden und den Sieg zu erlangen. Nur aus der Gefangenschaft findet man in die Freiheit. Gott weiß, dass in deinem Leben etwas Besseres kommt. Wenn wir in das Gesamtzeugnis der Bibel reinschauen, dann lesen wir in der Bibel nicht, dass wir ein Leben haben werden, in dem es keine Schmerzen gibt. In der Bibel steht nicht, dass wir nie eine schwierige Zeit durchmachen müssen. Die Bibel sagt nicht, dass dir nie etwas Ungerechtes widerfahren wird. Im Gegenteil, die Bibel sagt, dass wir leiden werden. Die Bibel sagt, dass wir eines Tages sterben werden. Und wir werden auch wieder auferstehen. Diejenigen, die aus freiem Willen sich dazu entschieden haben, Jesus nachzufolgen, Jesus kennenzulernen, Jesus zu dienen und Jesus zu lieben, die werden ihm in der ewigen Herrlichkeit begegnen. Das schreibt Johannes hier in der Offenbarung. Wir werden diesen Tag erleben, an dem es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Und die letzten Tränen, die wir von unserem irdischen Leben mit nach oben genommen haben, da wird Gott selbst kommen und er wird sie uns abwischen. Ihr Lieben, es kommt etwas Besseres. Stell dir vor, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Kein Verlust mehr, keine Krankheit, keine Ablehnung mehr, keine gebrochenen Herzen mehr, keine Scham, keine Trauer, keine Depression, keinen Missbrauch, kein in den Schlaf weinen mehr. Aber noch sind wir nicht dort. Noch sind wir hier. Und wir leben auf einer von der Sünde gezeichneten Welt. Warum? Weil Liebe als freie Wahl eine Möglichkeit ist und damit auch das Böse eine Option. Und so leben wir in dieser gefallenen Welt. Und wir sind auch selbst immer wieder in unserem ganz persönlichen Leben umgeben von diesen tragischen Fällen. Und wir wollen da auch echt liebevoll miteinander umgehen. Und wenn wir keine Antwort haben, dann wollen wir auch sagen, wir haben keine Antwort. Kommen wir nicht mit gut gemeinten Bibelversen, die den anderen nur noch tiefer in sein Elend reinbringen. Wenn Menschen über Jahre chronisch krank sind, da haben wir keine Antwort. Wenn die Bomben fallen, da haben wir keine Antwort. Wenn die Medien berichten von kleinen Kindern, die im Darknet für brutale Vergewaltigungen versteigert werden, da haben wir keine Antwort. Wenn wir persönlich gute Freunde haben, die vor Jahren einen Anruf bekommen haben, dass ihr 8-jähriger Sohn auf dem Weg zur Schule zusammengebrochen und gestorben ist an einem Herzversagen, dann haben wir keine Antwort darauf. Du kannst an der Stelle deine ganz persönliche Not einfüllen. Warum ist das so? Warum passiert das? Warum lässt Gott das zu? Ich habe keine Antwort darauf, warum er das tut. Aber ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass er dich nicht liebt. Ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass du seiner Gnade nicht würdig bist. Und ich weiß, dass ich darauf mir keine Antwort aus den Fingern ziehen muss, sondern dass ich sagen kann, ich weiß es nicht, aber ich werde mit dir weinen und trauern. Und da, wo du weiter mit Jesus gehst, da, wo dir sein Wort zur Nahrung wird, da, wo du lernst, seiner Liebe zu vertrauen, da, wo du ihm erlaubst, dich in deiner Trauer zu trösten, da gibt er dir ganz still und leise, ganz langsam, ganz sanftmütig und ganz sachte, da gibt er dir etwas, was du vielleicht gar nicht verstehst, was du gar nicht sofort merkst. Er gibt dir einen Frieden, der höher ist als jeder Verstand. Er gibt dir einen Frieden in dein Herz, den du nicht erklären kannst. Er gibt dir einen Frieden in deine Situation, die nach menschlichen Maßstäben völlig sinnlos ist. Wenn du ein Leben lang mit ihm gehst und seine Treue siehst, dann kommst du zu dem Schluss, Gott ist gut. Wir wollen nochmal zurückkehren zu Asaf, der Sachen in der Bibel geschrieben hat, in diesem Psalm, die du dich nicht im Hauskreis sagen traust, weil du Angst hast, dass dich deine Geschwister verurteilen. Asaf sagt, weiß Gott überhaupt, was passiert? Er sagt, habe ich jeden Morgen mein Herz umsonst reingehalten? Ich habe den ganzen langen Tag nur Ärger. Jeden Morgen bringt neuen Schmerz. Und das sagt er in einer Phase, in der er treu mit Gott unterwegs ist. Und ich muss euch sagen, mir gefällt diese Ehrlichkeit. Es ist doch in Ordnung, dass wir es manchmal nicht mögen und nicht verstehen, was passiert. Und wo sollen wir denn sonst damit hingehen, wenn nicht zu unserem Gott? Wo sollen wir denn hingehen? Wer soll uns denn Antworten geben? Mir gefällt seine Ehrlichkeit. Er sagt weiter in Vers 16, so sann ich denn nach, also ich habe überlegt und überlegt, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Ich habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Hast du schon mal die Grübelpille eingeworfen? Du hast hier, du kommst nicht raus aus diesem Drehen. Und er sagt, es war vergebliche Mühe. Und dann ist etwas passiert. Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Bis ich. Das war der Wendepunkt. Das war die Kehrtwende für seine Perspektive. Ja, wir reden von Perspektivwechsel. Das war der Moment, wo er eine andere Perspektive bekommen hat. Wir können dafür einsetzen, bis ich in seine Gegenwart ging, bis ich seine Güte erfahren habe, bis seine Gnade mich erreicht hat. Und dann kommt er zu diesem Schluss in Vers 26, zum Ende dieses Psalms. Mögen mein Leib und mein Herz verschmachten. Mein Leib und mein Herz, das ist sein irdisches Leben. Mögen sie verschmachten, mögen sie dahingerafft werden. Scheißegal, wie ungerecht ich behandelt werden. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Das ist seine Grundlage. Mit anderen Worten, ich habe es immer noch nicht verstanden. Es hat mir nicht gefallen, bis ich in die Gegenwart Gottes kam. Dort habe ich erkannt, dass ich auch im irdischen Leid meinen Gott als festen Grund haben kann. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Wir werden eine Zeit haben des Lobpreises und der Anbetung, wo wir Gott antworten möchten auch und wo wir mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Ich weiß, dass wir auch hier Menschen haben, die gerade in einer Leidenszeit sind. Und ich will dir sagen, dass Gott mit dir leidet. Weißt du, was sich vielleicht für dich gerade anfühlt, wie die schlimmste Zeit deines Lebens? Das will ich in keiner Art und Weise verharmlosen. Ich will niemals sagen, naja, so schlimm ist es doch nicht. Denk doch nur an die Kinder in Afrika. Kennt ihr den Spruch? Stell dich nicht so an. Es gibt immer andere, denen es noch schlechter geht. Die gibt es ja auch. Macht es das für dich weniger schlimm? Du leidest und ich will dein Leiden nicht kleinreden. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie lange dein Leiden dauert. Manchmal sind es Tage, manchmal sind es Wochen, manchmal sind es Monate und es tut mir leid, aber manchmal sind es auch Jahre. Aber wenn du an Jesus festhältst, wird der Tag kommen, wo du zurückschaust und sagen kannst, ich wünsche zwar niemandem anderen, dass er jemals so leiden muss wie ich in dieser Situation. Und ich selbst möchte sowas nie wieder durchmachen. Aber mitten im Leid habe ich die Gegenwart Gottes erlebt. Und irgendwie hat Gott sogar dieses Leid gebraucht. Wenn du gerade leidest und dich fragst, wo Gott in diesem Leid ist, dann denk daran, du bist noch nicht am Ziel. Die gute Nachricht ist, dass durch die Gnade Gottes die Kraft, die Herrlichkeit und seine Güte etwas Besseres auf dich wartet. Und deswegen können wir sagen, Gott ist gut. Und alle Zeit, gerade in diesen Zeiten, in diesem Leid. Ich möchte gerne noch für uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft auch sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich möchte beten für alle, die gerade leiden. Für alle, die hier im Gottesdienst sind. Für Leute, die online dabei sind. Für Leute, die es später sehen werden. Ich möchte beten für Menschen, die leiden. Und ich möchte dich auffordern, dass wenn du gerade in einer Zeit bist, wo du leidest, dann heb einfach ganz kurz deine Hand als ein Signal, als ein Zeichen. Ich bin gerade in der Leidenszeit und ich brauche Unterstützung. Gott, ich kann mir den Schmerzen des Leid, das gerade hier im Raum ist, ich kann mir das gar nicht alles vorstellen, aber du weißt um jeden einzelnen Menschen. Du weißt um die Not, du weißt um das, was der Leidenspunkt ist. Und Herr, oft geht es mir so, dass ich einstimme, was ich einstimmen möchte mit diesen Menschen und sagen möchte, ich weiß es nicht. Gott, warum lässt du das zu? Und Herr, ich danke dir, dass du diese Frage aushältst und dass wir dir diese Frage stellen dürfen. Aber gleichzeitig, Herr Jesus, wollen wir uns aufmachen und wir wollen in deine Gegenwart gehen. Wir wollen diesen Perspektivwechsel erleben für unser eigenes Leben, wie Asaf ihn erlebt hat. Wir wollen in deine Gegenwart gehen, in dein Heiligtum gehen und wir wollen von dir berührt werden. Und Herr, wo sonst finden wir Antworten als bei dir? Und so bete ich, Herr, dass du heute Morgen zu deinen Kindern redest. Ich bete, Herr, dass du Antworten schenkst. Ich bete, Herr Jesus, dass du Wege aus dem Leid hinausführst und aufzeigst. Und ich bete, Herr, dass du vielleicht auch nur so einen ganz kurzen Moment deiner Gegenwart zeigst, dass die Menschen spüren, ich bin nicht alleine, sondern Gott ist mit mir in dieser Situation. Herr, ich bete aber auch um Wunder. Ich bete um Heilungen. Ich bete um Veränderungen. Ich bete um Wiederherstellung. Ich bete um deinen himmlischen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ich bete, Herr, dass du diesen Menschen begegnest und dass du im Leid erfahrbar bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.